Davoser Zeitung, Klosterser Zeitung, Kulturschuppa präsentieren.
Tick, Tack, Talk.
Guten Abend miteinander, geschätzte Damen und Herren. Wir haben jetzt hier einen starken Mann, der ohne seine starke Frau auf der Bühne ist. Meistens kennt man ihn mit seiner Frau zusammen. Die Rede ist vom Steven Schneider, Schreiber V.S. Schneider. Ich möchte jetzt herzlich bei mir begrüßen den Steven Schneider.
Sorry, Wally.
Wir haben Duzis gemacht übrigens. Es sind eigentlich Kindergartenkollegen. Wir haben fast den gleichen Jahrgang.
Ist wahr.
Ich bin ein 63er.
Ist wahr.
Also er ist der Jüngere, das sieht man auch optisch.
Ja. Ich habe jetzt hinterher gedacht, wir hätten eine ähnliche Frisur. Dass wir dort Parallelen haben.
Ja.
Ja.
Du bist nicht
das erste Mal da. Nein, ich durfte schon zweimal da sein. Einmal mit meiner Frau, als Schreiber Schneider, sind wir da gewesen. Und einmal mit einem anderen Buch, das ich geschrieben habe. Genau.
Also ich finde es ein bisschen. Wir lesen ja jede Woche die. Das kurze Futter und jetzt kommt da plötzlich so ein dickes Buch. Wie lange ist man noch so ein Buch?
Lang.
Sehr lang.
Sehr lang, ja. Es ist mein erster Roman, so muss ich sagen. Und ich habe das unterschätzt, was ein Roman heisst. Beruht zwar auf wahren Begebenheiten und trotzdem, man umgibt sich mit Figuren, die einem. Sehr stark begleitet, wo man muss wahnsinnig gut kennenlernen, weil man schickt die Figuren dann irgendwelche Dilemmata und die müssen dann dort authentisch, glaubhaft reagieren. Und es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Also für mich, ich habe mir das nicht so schwierig vorgestellt und habe von dem her auch sehr lang gehabt.
Das heisst, ich habe natürlich noch ein bisschen recherchiert. Die Romanhandlung folgt weitgehend echten Biografien.
Ja.
Oder echte Biografie. Wo nicht? Oder ist das schwieriger gewesen? Das müsste schon stimmen. Oder hast du da können ein bisschen. Oh, schauen wir ein bisschen und stimmen.
ja, wie es halt so ist, also auch bei echten Biografien, die ja sagen, wir erzählen das Leben von einer Figur, wenn es von einer Person drei Biografien gibt, sind die ja nicht alle gleich. Also es hat dann schon immer wieder Nuancen. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich da Personen hatte, die mal gelebt haben, aber von denen war relativ wenig bekannt gewesen. Vor allem ist ja nicht bekannt, wie die reden, wie die denken, was die für Motive haben, was sie wirklich erleben, weil man tut ja nicht das ganze Leben, also nicht einmal Schreiber Schneider tut sein Leben ausbreiten, was manchmal Leute meinen. Und so ist es dann, man hat so ein bisschen Wendepunkte, Meilensteine in einem Leben, wo von einer Figur, aber alles, was zwischendrin ist, muss man füllen. Und da muss man dann schon, ja. Das ist, da darf man hemmungslos lügen.
Wunderbar.
Ja. Das ist sehr schön. Also ich habe ja das nicht gewusst, wie gesagt, das ist mein erster Roman. Ich habe mal den Charles Lewinsky getroffen. Kennt man vielleicht, schreibt sehr viele, sehr gute Romane seit etwa 15, 20 Jahren. Und er hat mir das auch gesagt, ich habe gefragt, wie ist das so? Und er hat gesagt, gibt es etwas Schöneres? Also man darf einfach lügen und die Leute glauben einem dann sogar, obwohl man lügt. Und es macht riesig Spass und man kann mit Lügen Geld verdienen. Also nicht jeder, er schon.
Kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf eure Kolumne, die natürlich da auch sehr verfolgt wird. Heute haben wir zum Beispiel deinen zweiten Vornamen können erfahren.
Ja.
Steven Fabio.
Ja.
Und wie viel Italienisch kannst du jetzt eigentlich noch? Also, könnten wir das Gespräch
auf Italienisch? Possiamo parlare in italiano. Non è che parlo molto, molto bene, perché. Perché, come dire, sono cresciuto nella Svizzera interna. Sono nato in Ticino, poi mi hanno portato, avevo 6 mesi, non mi hanno chiesto niente, mi hanno portato a Würendlingen. Und dann habe ich müssen deutsch-schweizerisch aufwachsen.
Aber schon ein bisschen Italiener drin, in dir.
Absolut, also natürlich. All die Halbblüter oder Drittelblüter, oder wie man das sagen will, sind natürlich dann wahnsinnig stolz auf die andere Herkunft und romantisieren das dann auch. Also ich stehe wahnsinnig ein für Italien, aber wenn ich dort bin, denke ich, zum Glück bin ich Schweizer.
Wie viel, aber da ist, mir hat es vom Schreiben hast du erzählt, wie viel echt ist denn eigentlich Schreiber Schneider?
Schreiber Schneider ist keine Fiktion. Nein, das ist ja der Unterschied. Also, das erste Buch, das ich geschrieben habe, zum Beispiel «Die Superhelden», das ist ein Sachbuch. Und ein Sachbuch heisst, es muss alles wahr sein. Da gibt's, da ist Lüge, hat da keine. Also, es ist wie guter Journalismus, man geht einer Sache auf die Spur. Das hier ist Fiktion, da muss gar nichts stimmen. Außer Geschichte muss so gut angelogen sein, dass sie alle glauben und als wahrnehmen. Und Schreiber Schneider ist absolut wahr, aber halt auf eine Pointe geschrieben, konfektioniert. Aber wenn man mal schaut, was der Inhalt ist von Schreiber Schneider, das sind eigentlich ganz normale Alltagsgeschichten. Man muss gar nichts ausdenken. Wir kommen manchmal mit Leuten zusammen, die dann mit uns anfangen zu erzählen und dann erzählen, was die so erleben. Dann denke ich am Schluss, das wäre schon cool, würden wir auch so Zeug erleben. Dann hätten wir Wahnsinnskolumnen, weil wir erleben eigentlich Normales.
Das ist lustig.
Wir müssen gar nichts erfinden. Ja.
Und es ist, liest sich ja relativ humorvoll. Gibt es auch Dinge, wo du weißt, dass da hat es jetzt wirklich gekachelt, das geht nicht in die Zeitung oder das bleibt bei uns?
Also die Unterscheidung ist, immer privat und persönlich. Wir schreiben sehr persönlich, aber natürlich ganz private Sachen nicht. Oder auch, wo die Zibel schwanger war. Wir sind schwanger gewesen. Also ich bin sehr mitschwanger gewesen. Die jetzt gelacht hat, das ist meine Frau. Aber ich bin wirklich sehr, sehr mitschwanger gewesen, sehr leidenschaftlich. Da haben wir natürlich nichts über Schwangerschaft geschrieben. Und zwar einfach, weil das ist privat und man geht nicht. Es wird zwar heute gemacht mit den sozialen Medien. Kaum haben sie den ersten Test gemacht, sagen sie schon, wie es heisst und was für ein Geschlecht das hat. Aber früher hat man ja eigentlich nicht das herumverzählt. Man hat wirklich. Habe ich gewusst, eben, wenn man da überall herumverzählt und dann geht etwas schief oder man verliert es oder es passiert etwas bei der Geburt oder irgend so etwas. So etwas hatten wir nie gemacht. Wir haben dann später, wo die Kinder geboren waren, in Deutschland Bücher gemacht über das, aber nicht in der Kolumne. Und in der Kolumne ist es häufig sehr humorvoll, ja, aber die Szenen, die man beschreibt, also wenn wir hier streiten, dann lachen wir nicht. Dann sagt sie, ich würde einschnappen, was natürlich nicht stimmt. Weil ich werde dann einfach still, ich reflektiere, ich versuche erwachsen umzugehen mit so einer Situation. Und nein, es ist gar nicht lustig. Es ist manchmal wirklich auch also Krach. Und über das Thema kann man dann erst schreiben, wenn das dann längst verdaut ist.
Jetzt sind ihr, du hast geschrieben früher auch für die NZZ, wenn ich das richtig gelesen habe, Tagesanzeiger. Jetzt sind ihr bei der Coop-Zeitung gelandet. Geht auch die Migros-Zeitung oder ist das spezifisch Coop? Hat das eine Bedeutung? Nicht wirklich.
Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Näschen gehabt und sind zu den Erfolgreichen gegangen.
Mhm. Also ihr seid kein Migros-Kind, ihr seid
Coop-Kind. Doch. Also wir sind kein... Wir haben nichts gegen Migros, im Gegenteil. In dem Ort, wo wir wohnen, hat es einen Coop und hat es einen Migros. Und es sind beide, wir berücksichtigen beide genau gleich viel. Das hat nichts mit dem zu tun. Ja.
Es ist sehr kurzweilig, sich mit dir zu unterhalten. Tust du lieber reden oder lieber schreiben?
Das kommt immer auf den Gesprächspartner natürlich drauf an. Also... Ja, also meine, es gibt ja Gesprächspartner, da kommt man gar nicht zu Wort. Dann tue ich eigentlich lieber schreiben, ja. Was soll ich sonst machen? Also, dann nutze ich die Zeit wenigstens, oder? Aber ich schreibe gern, allerdings schreibe ich weder Tagebuch noch irgendwie aus lauter Muse oder so. Schreiben ist wirklich immer verbunden mit, es muss ein Produkt geben. Nicht einmal eins, das ich verkaufen muss, aber es muss etwas geben, wo ich drauf schauen kann und sagen, ich habe geschafft. Ich arbeite gerne. Und Schreiben ist dann eigentlich Schaffen. Ich würde gerne Tagebuch schreiben und so Sachen. Ich finde das toll. Auch Leute, die einfach für sich nur schreiben, dann rede ich mit mir selber und spare mir das Schreiben. Ja.
Okay. Hast du einen bestimmten Ort, wo du schreibst? Oder ist das am Schreibtisch, wie man sich das vorstellt? Oder nimmst du das Laptop unter den Arm und sitzt unter einem Äpfelbaum? Oder wo, yes. Wie, und wie schreibst du?
Ja, das ist verschieden. Das ist verschieden. Also, es kommt auch darauf an, was ich schreibe. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal auf den Roman kommen. Wir haben ein Refugium in den Bergen, im Bündnerland, ein kleines. Und das nutzen wir sehr stark, um zu schreiben. Also, wenn man jetzt so kreativ schreiben will, oder wenn man viel muss jetzt verarbeiten muss, wenn man viel recherchiert hat und das muss verarbeiten, dann ist es wirklich so, es hilft, noch jemand anzugehen, wo man seine Ruhe hat, nicht die Heime zu sein. Die Heime hat man dauernd eine Ausrede, wieso man nicht schreiben soll. Man kann etwas im Garten machen, etwas in der Küche machen. Man könnte waschen, wenn ich das könnte. Man könnte viele Sachen machen. Und wenn man dann noch jemand anders ist, der nicht irgendwo die Arbeit wartet, schreibt man konzentriert, kommt dann so in einen Zustand, wo man auch viel und lang kann schreiben kann. Und das ist tatsächlich eben im Bündnerland, ja.
Schön. Wir wissen eigentlich, es ist ein bisschen müßig, die Sachen zu fragen. Wir müssen eh alles fast über die
Nein.
Was wissen wir nicht?
Ja, ganz viel. Yes, es geht. Wie gesagt, wir unterscheiden zwischen persönlich und privat. Das ist natürlich immer die Frage, wer sieht oder wer definiert das wie. Aber also, ja, nein. Also, wenn du etwas wissen willst, kannst du es probieren. Vielleicht gebe ich Antwort, vielleicht nicht.
Also, ich habe es heute noch nachgelesen, der erste Kuss ist zu einem Supertramp-Song.
Meine? Ja.
Ist das cool gewesen, oder ist es ein anderer Song gewesen?
Nein.
Welcher Song ist es?
Nein, es war nicht so cool gewesen. Es war Take the Long Way Home.
Take the Long Way Home.
Ja, das ist eine gute Geschichte. Darf ich dir ganz genau erzählen, wenn es dich interessiert? Ich frage dich nachher nämlich auch. Also, ich bin verliebt gewesen. Ich weiß auch nicht, 14 vielleicht oder so. Und mit zwei Kollegen, mit meinem besten Freund, der auch im Bündnerland wohnt unterdessen, und noch sieben besten Freunden, haben wir abgemacht, dass wir eine Party machen, einen Fez. Ein Fez. Und dann haben wir abgemacht, wer für was zuständig ist. Einen war für die Musik zuständig, einen war für den Raum zuständig und ich war für die Gäste zuständig. Und dann hat der eine da so einen grossen Raum besorgt, der andere eine riesige Anlage aufgestellt und ich habe das Mädchen, das mir so gefallen hat, eingeladen. Genau, es ist sonst niemand gekommen. Aber ich war völlig happy, ich hatte ja genau das, was ich wollte. Und das war natürlich nicht nett gegenüber meinen guten Freunden. Und nachher haben die aber mitgemacht und haben einen super Tramp laufen lassen. Und dann habe ich sie zum Tanz aufgefordert. Das war ja niemand anders. Und dann haben wir getanzt und dann hat die mich geküsst. Also ich hatte das schon vor, aber die war dann sehr schnell. Und das habe ich grossartig gefunden. Ja, und bei dir?
Auch. Grossartig gefunden. Es war aber nicht Supertramp.
Sondern?
Ich glaube, Gitarre oder Evangelis. Irgendetwas Esoterisches, ja. Auf jeden Fall.
Esoterisch. Okay.
Aber es war auch schön. Also, unvergesslich, wenn ich noch wüsste, wie sie heisst. Also.
Ah ja, aber ich weiss noch, wie meine heisst. Nein.
Ich weiss es schon auch.
Aber du weißt es auch. Aber du kannst es hier jetzt nicht vor den Leuten sagen.
Nein. Ja. Wir wissen auch noch, dass du gerne kochst. Ich bin völlig ein Anti-Koch. Mein Vater war Koch, wir müssen in der Gena kochen, sagt man nichts. Was ist faszinierend am Kochen? Oder bei dir wenigstens, wenn du kochst?
Also das ist schon, also das sind Lebensmittel mal sicher. Also das ist wahnsinnig sinnlich. Sie schmecken, sie haben eine Konsistenz, sie haben eine Farbe. Die in der Hand zu haben, also jetzt zum Beispiel Gemüse rösten. Das ist eine sehr sinnliche Sache und ich liebe das. Ich muss eins sagen, als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie katastrophale Spaghetti gemacht, aber unterdessen macht sie grandiose Spaghetti, kocht wunderbar, aber unsere zwei Töchter kochen noch mal ein Stück besser. Es ist unfassbar. Also ich bin der schlechteste Koch in der Familie. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, die ich sehr gut mache. Das sind Ossobuco zum Beispiel. Und das mache ich dann vorzugsweise am Samstag, am Nachmittag, um 3:30 gehört die Küche mir. Dann rüste ich Gemüse, dann tue ich das Fleisch anbröteln, dann mache ich die Soße, mache ein Wein auf und tue das jetzt und so weiter. Und dann läuft im Radio läuft Bundesliga. Und dann, das ist eine Kombination. Im Hintergrund tun sie Fußball spielen und einer kommentiert oder eine. den Frauen. Und ich beschäftige mich mit diesen Lebensmitteln und weiss, das wird auch gut am Schluss. Das kocht ja dann 3 Stunden und das, ja, wenn etwas 3 Stunden kocht, das ist einfach gut noch. Und weiss, dass am Sonntag dann, wenn Sibyl das probiert, begeistert wird sie. Es ist einfach ein sinnliches, schönes, kontemplatives Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich gerne kochen würde, wenn ich in einem Restaurant, in einer Grossküche wäre und dort muss es zack, zack, zack gehen.
Also auch sehr sinnlich eigentlich.
Ja, völlig, ja. Ja, wobei ich kann ja Koch werden. Das war mein Traum, mein Bubentraum. Ich hatte irgendeinen Verwandten, der in Locarno ein Hotel hatte. Und dann habe ich gefunden, ein Hotel führen, das ist es doch. Das ist es einfach. Und habe dann mich informiert und dann habe ich eben herausgefunden, du musst so eine Lehre machen. Und nachher kannst du die Hotelfachschule machen. Und ich habe dann tatsächlich geschnuppert in 2 Küchen und mir hat das auch gefallen. Ich habe eben schon als Bub so Zeugs gemacht, oder? Aber Im letzten Moment hat dann das nicht funktioniert. Ich habe eigentlich eine Lehrstelle versprochen, nichts unterschrieben. Und dann hat es plötzlich geheißen, gibt es nicht. Und dann war es schon ein bisschen spät, für eine neue Lehrstelle zu suchen. Und dann bin ich an Kante. Und dann wollte ich noch Lehrer werden. Aber Gastro ist etwas, das ich wahnsinnig spannend finde. Ich bewundere die, die ein Restaurant haben, ein Hotel haben. Weil die müssen rechnen, wie die das können müssen, wie die das Team auf den Punkt anbringen, dass ein Gast im richtigen Moment ein gutes Essen auf dem Teller hat. Ich bewundere das. Und wir gehen auch gerne essen.
Wunderbar.
Was haben die für ein Restaurant gehabt?
Also wir hatten ein Hotel mit Restaurant in Klosterstal. Es sind viele Basler dort.
Basler.
Und der Papa war der Koch und die Mutter hat das Büro gemacht. Und ich weiss, es sind die Sachen, die man so Anekdoten halt mitkriegt. Ich weiss, dass der Papa irgendwann zur Mama gesagt hat, jetzt kommen wieder die hohen Zoller fressen. Und dann musste man denen natürlich etwas machen. Und ja. Also ich habe das als Kind zu wenig geschätzt, die Sachen, die er gekocht hat.
Ja.
Wenn du vom Montag bis zum Freitag die Gemüsesuppe essen musstest, irgendwann habe ich gefunden. Heute würde ich alles geben, um die Gemüsesuppe noch mal
ja.
Essen.
So. Ja. Ja.
Ich werde mal überleiten noch zum Buch «Die schnellste Frau der Welt». Wie bist du auf diese Story gekommen? Oder greife ich jetzt schon der Lesung voraus? Oder?
Nein. Wir können das ja so ineinander reinlaufen lassen. Ja, also, es fängt natürlich damit an, dass man so eine Figur kennenlernt, die Protagonistin. Und ich habe sie so kennengelernt, wie man heutzutage einander kennenlernt, also im Internet. Ich habe ein Interesse für Rennsport, ich habe ein Interesse für Historie und ich glaube, ich bin irgendwo im Netz auf so eine Seite gekommen, nicht weil ich das wollte, sondern das ist einfach passiert, auf eine Webpage, wo alle Frauen, die Autorennen gefahren sind, drauf gelistet waren. Das hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt, weil Frauen im Rennsport, es passt eigentlich nicht so richtig. Das ist so, es gibt schon seit Jahrzehnten keine Frau, die auf höchstem Niveau mitfahren darf. Und auf dieser Seite waren aber sehr viele Frauen gewesen, und sehr viele Frauen vor dem Zweiten Weltkrieg, die auf hohem Niveau Rennen gefahren sind. Und eine insbesondere, und das ist eben dann die Frau, die hat meine Aufmerksamkeit gefangen genommen. Das ist unmöglich, was die gemacht hat. Unmöglich. Die hat Männer geschlagen in diesen Monsterauto, wo riesig waren, mit einem viel zu starken Motor, mit viel zu schwachen Bremsen. Ist die Rennen gefahren auf so Schotterpisten, hat ja noch gar keine asphaltierte Strasse gegeben. Keine Servolenkung, 1,50 gross und so klein, dass sie im Auto, wo sie gehockt ist, ein Küsschen im Rücken gebraucht hat, damit sie zum Steuerrad führen hat mögen. Und die Pedalen unten haben sie verlängert in den Fussraum. Und die hat Die hat also, und da muss man denen noch sagen, die Rennen sind 7,5 Stunden gegangen zum Teil. Also unmöglich, dass es so ein Wesen so Männer kann in Schach halten oder sie sogar schlagen. Und das hat mich so interessiert. Ich dachte, ich muss mehr wissen von dieser Dame, weil ich wollte wissen, wie die das geschafft hat. Und ich wollte auch wissen, wieso das früher offenbar möglich war und heute nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Genau. Und so sind wir uns dann näher gekommen. Und ja, wir sind uns recht näher gekommen. Ja. Gibt's.
Wie ist denn das, wenn du anstoßt? Ich nehme an, das schreibt man schon mal in einem. Also jetzt sind wir konzentriert. Aber gibt es Momente, wo du einfach sagst, jetzt komme ich nicht mehr weiter? Jetzt, was machst du denn? Also nicht gerade schreibst du auch, aber einfach irgendwo
hängen bleibst. Ja, das ist eine gute Frage. Du schreibst auch Bücher, gell? Ja, ich frage dich dann auch. Bei mir ist es, ich habe nicht Schreibstau oder so. Das ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung, ein ganz anderer Konflikt, den ich mit dem Stoff hatte. Ich habe gar nie vor, einen Roman zu schreiben. Ich habe dann angefangen von dieser Frau, das aus der Tschechoslowakei. Das Land ist aber erst gerade nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Habe ich versucht, so viel als möglich herauszufinden, weil ich dann plötzlich gedacht habe, jetzt hast du so ein Sachbuch gemacht über Männer. Hast eigentlich immer auch eins machen über Frauen. Aber jetzt kommt diese Frau da rein und das ist interessant, du könntest eine Biografie probieren über diese Frau, weil es gibt keine gescheite Biografie über diese Frau. Und dann habe ich aber auch herausgefunden, es gibt keine gescheite Biografie, weil man zu wenig weiss. Und dann habe ich mit dem, was ich herausgefunden habe, mir gesagt, ja, dann mache ich einen Roman. Und da muss man sich so vorstellen, oder ich stelle es mir so vor, wie wenn ich hier einen Haufen Schnüre habe von einer gewissen Länge. Und überall, wo ich etwas herausgefunden habe, wo ich eine historisch beleidigte Tatsache hatte, also dass sie in dem Rennen gefahren ist oder dass sie dort hat wollen, nach Marokko reisen oder dass... dass sie eine Pfarrprüfung gemacht hat 1921. Das sind so Sachen, die ich herausgefunden habe. Und dort konnte ich überall so ein bisschen Verknüpfungen machen zwischen diesen Seilen. Und am Schluss hatte ich so wie ein Netz. Und alles, was Netz und Knöpfe sind, das ist wahr, aber da hat es überall die... Also es war eher so ein Handball-Goal-Netz mit grossen Löchern. Und die grossen Löcher, das ist dann das Romanhafte, das ist das Fiktionale. Und das habe ich dann gefühlt. Und das ist dann schwierig geworden. Dort bin ich dann immer wieder angestanden. Ich habe mal 20 Seiten in der Ich-Perspektive geschrieben, weil ich gefunden habe, ja, ist cool, Ich-Perspektive. Dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Dann habe ich andere Perspektiven gewählt. Oder dann habe ich gedacht, wo fährst du überhaupt an? Ich habe Hunderte von Seiten geschrieben, die ich dann gekübelt habe. Das war mein Problem. Und jedes Mal, wenn ich wieder an einen Punkt ankomme, wo ich gesagt habe, jetzt hast du zwar wirklich viel Zeit investiert in das, also viel, es ist ja nicht eine hauptberufliche Tätigkeit, aber Freizeit halt. Meine Frau will irgendwo, weiss ich, mit mir einen Ausflug machen und ich sage, nein, ich gehe schreiben, ich will jetzt das schreiben. Und dann opfert man eigentlich Sonntage und Samstage und ich weiss nicht was. Und das tut dann weh, wenn man das wegtun muss, weil es einfach nicht passt. Und dann braucht es wieder ein paar Wochen, um einen neuen Anlauf zu nehmen und zu sagen, ja, wie sollst du es denn machen? Und was musst du erzählen? Und wieso? Und das ist eigentlich da, wo immer wieder sind die Niederlagen waren auf dem Weg zum fertigen Buch. Schreibstau habe ich nie gehabt. Wäre vielleicht gut gewesen, hätte ich mal Schreibstau gehabt und wäre ein bisschen oben runtergekommen und hätte dafür nachher dann das Buch irgendwo in einer Linie können schreiben. Aber vielleicht habe ich auch mal zu früh aufgegeben. Es sagt einem niemand, wie man einen Roman schreibt. Also man ist sehr einsam. Oder wie schreibst du deine Bücher?
Das sind keine Romane. Also ich bin seit Jahren natürlich am grossen Roman, und ich eigentlich auch nicht weiterkommen. Das sind mehr Kurzgeschichten. Und die kann ich natürlich in einem Schnurztür schreiben. Und dann ist das nicht so
das Problem. Ja, das Schreiben ist... Ich weiß nicht, wie es du siehst. Du schreibst ja auch. Aber das Schreiben ist etwas wahnsinnig Interessantes. Und als Überbegriff vergleiche ich es mit der Leichtathletik. Schreiben ist wie Leichtathletik. Das ist etwas ganz Tolles. Ich liebe Leichtathletik. Ich war ein guter Hochspringer. Also, Für meine Größe bin ich ein genialer Hochspringer gsi.
Nur interessiert.
1,76. Okay. Aber ich bin kleiner. Also, wie hoch bist denn du gekommen?
Keine Ahnung, das ist überhaupt nicht mein Business.
Ich
nicht.
Nein. Ich meinte, wir machen jetzt hier einen Wettkampf. wo bin ich gewesen? Ah, Leichtathletik, genau, ja. Leichtathletik, die Diskus werfen und die 110 Meter Hürden machen, die machen zwar beide Leichtathletik, sind aber komplett verschiedene Disziplinen. Und so ist es eben auch beim Schreiben. Die Kolumnen, die wir machen, Sibyl und ich, das ist der Sprint, das ist der 100 Meter. Dann Sachbücher sind dann vielleicht eben so wieder ganz etwas anderes, oder ein Zeitungsartikel, oder ein Interview, eine Reportage, ein Feature, eine Glosse. Das sind alles einzelne Disziplinen, wie in der Leichtathletik. Und ich habe zu wenig gemerkt, also ich habe gedacht, eben, Hochsprung kann ich, aber Stabhochsprung kann ich gar nicht. Und das ist dann vielleicht Stabhochsprung. Und dann habe ich, wie müssen das Ganze mir antrainieren und merken, was mache ich alles falsch. Und das ist so die Erklärung, wieso dass ich dann auch lange hatte. Ich musste mir zuerst klar werden, was ich in was für eine Disziplin dass ich unterwegs bin. Ja, und dann habe ich natürlich, was ich kann, ist recherchieren. Als Journalist, das kennst du. Das macht es dir auch Spass, recherchieren?
Überhaupt nicht.
Eben.
Das ist dann auch wieder die Fiktion eigentlich.
Ja, nein, ich recherchiere wahnsinnig gerne und mit dem Internet, das nimmt einfach kein Ende. Man geht neu mit rein und dann wird man verlinkt und plötzlich sind 3 Stunden rum und man hat unendlich viel Wissen gesammelt, wo man nie hat wollen und wo man dann nicht brauchen kann. Aber ich habe dann gemeint, ich habe alles über Tschechoslowakei gewusst, in den 20er Jahren, über Auto in den 20er Jahren, über die Emanzipationsbewegung in den 20er Jahren, über die technischen Fortschritte, alles gewusst, alles. Ich war genial gewesen. Nur, es interessiert keine Sau. Und das musste ich merken, oder? Ich habe dann angefangen zu schreiben und das alles eingebaut. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist eben nicht der Roman. Ein Roman sollte nicht Leute informieren über Zeugs, die sie gar nicht wissen wollen. Ein Roman soll den Menschen, die einsteigen und eben weitergehen, ein Erlebnis ermöglichen. Und darum habe ich dann eben von dieser grossen Recherchenarbeit so viel auf die Seite da und also vorgerührt, damit die Leute sich nicht langweilen, so mein Wissen zu lesen. Das interessiert die nicht. Sie wollen etwas erleben. Und das ist dann sicher nicht schlecht gewesen, dass ich recherchiert habe, aber es war noch besser gewesen, dass ich nicht alles ins Buch hineingetan habe. Aber wenn Sie Lust haben, können Sie das Buch kaufen oder in der Bibliothek auslehnen. Wenn Sie es kaufen, kann ich es Ihnen sehr gerne signieren. Und haben Sie Fragen?
Wenn jemand eine Frage hat, gerne.
Ja, vielen Dank. Ich genieße Ihre Kolumne sehr, weil sie mir zeigt, dass sie Unterschiedlichkeit als was Bereicherndes sehr klug und sehr humorvoll darstellen können. Nur unter der Bedingung, dass ich jetzt nicht die Grenze vom Persönlichen zum Privaten überschreite, möchte ich die Frage stellen, ich bin auch nicht böse, wenn sie nicht beantwortet wird, ob Ihre Frau in der Schilderung der Hauptprotagonistin in dem Buch sagt, ja, da hast du was von uns Frauen verstanden, oder ob das ein männliches Konstrukt ist.
Danke für die Frage, danke für das Kompliment. Ich tue es noch mal schnell in meinen Worten sagen. Also, findet meine Frau, dass ich die Frau richtig dargestellt habe oder ob ich sie als Mann so erschaffen habe wie ein Mann? Ja, ja. Sie wissen schon, dass sie nicht mich das fragen müssen, oder? Sie haben aber Glück, weil meine Frau sitzt in der vordersten Reihe und vielleicht kann sie das beantworten. Ich hoffe natürlich schon, die Frage ist natürlich schon auftaucht, kann ich als Mann eine Frau beschreiben? Und ich beschreibe nicht wirklich eine Frau, habe ich den Eindruck gehabt, sondern ich habe einen bestimmten Charakter beschrieben, wo natürlich von mir erschaffen worden ist. Und zu ihrer Beruhigung, also so Szenen beim Frauenarzt, oder sie hat auch einmal blutig. Das habe ich dann nicht mehr ausgedacht. Da habe ich dann meine Frau gefragt, wie das so müsste sein. Aber,
Sibylle, das wäre jetzt eigentlich meine Antwort gewesen, genau, wo du mal zu mir gekommen bist und mich gefragt hast, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn du Periode hast? Ich weiß das überhaupt nicht. Und ja, und das war dann schon spannend, ihm das mal so zu erzählen. Hat ihn vorher ja gar nicht interessiert, erst seit du dieses Buch geschrieben hast, oder? Und von daher würde ich sagen, hast du dich schon sehr auf die Frau eingelassen und wirklich versucht, eigentlich eine Frau fast schon aus weiblicher Sicht lebendig werden zu lassen. Und das ist auch das, was mich fasziniert hat, wie sehr du dich auf diese Frau eingelassen hast. Also für mich ist es wirklich eigentlich weniger ein Buch über eine Autorennfahrerin als über eine Frau, die sehr mutig ist und sich sehr viel traut und du bist in ihre Haut geschlüpft. Also so habe ich es erlebt.
Abschließend kann man die Antwort natürlich nicht geben. Sie müssten ja eigentlich wie das Buch lesen und nachher sagen, er hat es gemacht oder er hat es nicht geschafft.
Das ist die Steigerung des Appetits auf das Buch, weswegen ich das und ich darf, ja. Dann würde ich doch meine Frage, wenn ich darf und niemand anderen die Redezeit wegnehme, die Frage noch ein bisschen präzisieren. Also Sie haben ja sehr wesentliche Menschheitsfragen thematisiert, und zwar Sieg, Niederlage, Macht, Scheitern, unerfüllte Wünsche. Und ich vermute mal, um es vorsichtig zu sagen, da gibt es schon sehr große Unterschiede, wie die Mehrzahl der Frauen mit solchen Themen umgeht und wie die Mehrzahl der Männer mit solchen Themen umgeht. Und mich würde interessieren, aber einen Teil haben Sie schon beantwortet, haben Sie einzelne Personen erschaffen, wo es gar nicht so wichtig war, ob Mann oder Frau, sondern einfach Unterschiedlichkeit dargestellt? Oder haben Sie schon Ihre Lebenserfahrung als Mann, wie Sie Frauen einschätzen, reingearbeitet in diese Protagonistin?
Also ich liebe Ihre Fragen, die sind ja toll, also das ist super. Großes Kompliment. Also einerseits ist es natürlich schon so, oder ich rede Schweizerdeutsch, das verstehen Sie. Oder? Es ist natürlich schon so, dass Erfahrungen von mir einfließen, ob ich das will oder nicht. Ich kann nicht Figuren erschaffen, die außerhalb von meinem Vorstellungsvermögen sind. Irgendwo habe ich immer eine Verbindung zu den Figuren, die entstehen. Es gibt einen Unterschied, absolut, wirklich, das ist schon in der Anlage von dem Buch drin, dass sie mit anderen Waffen unterwegs ist, um die Männer zu schlagen. Also es ist bildlich wirklich so dargestellt, also sie ist so klein gewesen, sie ist so schmächtig gewesen. Und die Männer, also viele sind so Muskelprotz gewesen. Und genau, was hat können sie mit vielleicht mit einer anderen Weltsicht, mit einer anderen Strategie, noch in dieser Zeit damals, muss er noch die Zeit ein bisschen anschauen, mit einer anderen Strategie vieles zu erreichen, so dass ich vielleicht mir eingebildet habe mit gewissen Soft Skills, wo man Frauen tut, zuordnen, eher, dass ich die herausgeschafft habe, damit sie die Männer kann schlagen. Mein Problem war in diesem Buch, wie bringe ich die Frau so weit, dass sie die Männer schlägt. Sie hat sie in der Realität geschlagen, aber ich habe nicht gewusst, das hat auch niemand beschrieben, ich habe nichts gefunden in der ganzen Literatur, wo irgendjemand nur einen Hinweis darauf macht, wie ist das möglich. Jetzt weiss ich nicht, habe ich Ihre Frage schon beantwortet?
Ich glaube schon, wie schon gesagt, der Appetit und die Neugierde auf das Buch erhöht sich.
Das konsequent. Freut mich.
Und ich möchte auch Ihnen als Ehefrau danken, dass Sie auch heute hier sind.
Ja, mich interessieren irgendwo die Blätter, die Sie weggeworfen haben.
Was habe ich weggeworfen?
Die Blätter, die Sie nicht benutzt haben.
Die Blätter?
Sie haben gesagt, Sie haben einen Teil weggeworfen,
ja, weil
es nicht
viel
zu Ihrer Geschichte passte.
Ja.
Aber in der Geschichte ist es ja auch, das wird 17, 18 der Krieg war.
Ja.
Die muss also in einer ganz schweren Zeit aufgewachsen sein.
Ja.
Da hat sie doch auch schon im Grunde, und es interessiert mich, ob sie das aus diesen Bettern gefunden haben, aus dieser schweren Zeit auch schon Kraft gesammelt hat, dass ihre Großmutter gezeigt hat, ich kann es auch, auch wenn die Männer im Krieg sind.
Sie sprechen etwas ganz Interessantes an. Krieg hat immer dazu geführt, dass die Frauen erstarkt sind. Das war nach dem Ersten Weltkrieg so, das war nach dem Zweiten Weltkrieg so. Ich habe eine Reportage gemacht in Sarajevo 1994. Die hat, das war für die Schweizer Familie mit einem Fotograf, sind wir in die eingeschlossene Stadt hinein. Und die Geschichte, die wir gemacht haben, der Titel war «Die starken Frauen von Sarajevo». Es ist effektiv so, dass Kriege dazu führen, dass Männer weg sind.
Ja.
Sie sind im Krieg, sie sind tot, sie sind verwundet, sie sind traumatisiert, sie sind in Gefangenschaft. Frauen ziehen den ganzen Karren. Und nach so einer Katastrophe wie einem Krieg sind die Frauen erstarkt, ja. Selbstbewusstsein, alles zusammen. Das war in diesen 20er Jahren auch so der Fall. Bis sich die Männer wieder erholt haben. Und dann wird wieder Ordnung gemacht aus Sicht der Männer.
Denn sie hat ja dann in größter Zeit ihres Lebens in Frieden gelebt.
Ja.
Und wie alt ist sie geworden?
Tja. Was ich sagen wollte, ist, sie gehen zusammen an den Nürburgring, an das Rennen. Das ist sehr entscheidend für sie als Menschen, als Beziehung. Sie teilen sich ein Auto. Und was ich kann sagen, ist, es ist für beide das letzte Rennen, wo sie überhaupt fahren.
Also zuerst mal würde ich auch sagen, meine Mami hat mich mitgenommen und ich höre von ihnen immer wieder. Ich finde das sehr schön. Meine Mami liest uns dann immer wieder einmal so Kolumnen vor. ich finde es aber noch interessant, mein Papi ist dann aber so, ja, ist gut. Und meine Frage oder mein Gedanke ist, dass eben in der heutigen Zeit, es gibt ja in der Formel 1 zum Beispiel 20 Rennfahrer und Frauen, ich glaube, es hat schon sehr lange keine mehr gegeben und dann ist sie, glaube ich, sehr kurz dabei gewesen. Und eben, dass das Thema mehr ist, dass Männer die nicht, also die Frauen nicht in der Formel 1 haben wollen. Weil wenn man sich ein paar Fahrer anschaut, die heutzutage dort fahren, sind die sehr klein. Klar haben sie Muskeln, aber sie sind jetzt nicht wirklich so, dass man sagen kann, ja, also es ist, gibt einen, der 2 Meter gross ist und die anderen sind alle viel kleiner. Hat man da auch etwas herausgefunden, wie das früher war im Rennsport? Also in den Rennen, wo sie mitgefahren ist, sind die wirklich viel muskulöser gewesen und
ja, ja, danke für die Frage, danke auch fürs Kompliment und man hat müssen, also eben, heute fahren sich die Auto mit all denen, mit den Assistenzsystemen, die sie haben, einfacher. Was nicht heisst, dass es einfach ist, ein Formel-1-Auto zu bewegen. Die haben natürlich ganz andere Geschwindigkeiten. Also es ist immer noch eine grosse Herausforderung. Nur passieren heute kaum Unfälle, die tödlich ausgehen mittlerweile. Damals, in den 20er Jahren, Autorennen sind schon gefahren worden, 1905. Es ist auch im Buch beschrieben, wie so die allerersten Autorennen, das ist ein Gemetzel, ein Massaker. Also irgendeine Fahrt von Paris nach Madrid. Und am ersten Tag sind schon 8 Leute gestorben, dass man das Rennen abgebrochen hat. Also das war so gefährlich gewesen. Und es war natürlich auch sehr gefährlich gewesen, so ein Auto schnell zu bewegen. Die Motoren sind sehr, sehr früh, sehr stark gewesen. Die Autos sind viel zu schnell, hat man die können bewegen für das, was um den Motor war. Und eben ein schweres Auto, schnell um eine Kurve zu fahren, wo einen rutschigen Untergrund hat, braucht Mäuse. Und es gibt von dem Rennen in der Targa Florio habe ich ein bisschen etwas gelesen und es gibt so eine Episode, die auch im Buch drin ist, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ich habe sie nicht erfunden, ich habe sie gelesen, wo also wirklich, wo sie kommt, das erste Mal nach Sizilien und dann kommt ein italienischer Rennfahrer und er schaut sie an, also er schaut oben runter und sagt, eben, es ist ja nett, was sie da mich, aber eben, sie wissen, also um so ein Rennen zu fahren, müssen wir es hier haben. Und sie, was hat sie natürlich gesagt, das weiß man heute, oder das sagen heute alle, ja, sie haben es hier, vielleicht nicht, aber sie haben es hier oben. Also es ist wirklich so gewesen, dass es anstrengend war, 7,5 Stunden das Auto zu bewegen, sehr schnell. Eben, dass es ein Rätsel ist, wie sie das machen konnte. Trotzdem habe ich es ein bisschen erreicht. Ja, freut mich. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein oder zwei Fragen gäbe. Sie könnten natürlich auch über das Schreiben fragen. Ja.
Ich habe immer noch eine kurze Frage. Wie schnell sind die im Durchschnitt gefahren?
Also das kommt ja sehr darauf an, was für eine Strecke dass sie gefahren sind. Aber ich kann Ihnen sagen, was die Höchstgeschwindigkeit war. Ja. Und zwar hat es... ich hole ganz schnell ein bisschen aus, vielleicht interessiert Sie das. Autofahren ist natürlich von den Männern zum Großteil hat das stattgefunden und in Frankreich hat es auch einen Automobilclub gegeben, sehr früh. Da haben nur Männer Zutritt gehabt. Die Frauen haben nicht dürfen in den Automobilclub eintreten, obwohl eben die Frauen auch gerne Auto gefahren sind. Was haben die Französinnen gemacht? Sie haben auch einen Automobilclub gegründet, nur für Frauen. Sie haben aber gesagt, Männer sind eingeladen, wenn sie kommen wollen. Und der französische Automobilverband, der hat Rennen organisiert, nur mit Frauen. Außerhalb von Paris hat es eine Rennstrecke gegeben. Montlhéry, 1927, 1928, eine riesige Veranstaltung, Tribüne voll. Und dann hat es verschiedene Wettbewerbe gegeben, es waren nicht alles Rennen, sondern so Salon d'élégance. Also man hat schöne Autos und dann ist man nur langsam vor der Tribüne durchgefahren. Aber dann hat es auch ein Rennen gegeben, wo es richtig zur Sache gegangen ist. Und der Liska ist das gefahren. Und es sind noch 9 andere Frauen das gefahren. Und jetzt muss man noch eins wissen, da habe ich rausgelassen, aber es hat eine grosse Rivalin gegeben, die Margot von Einsiedeln, eine deutsche Pilotin. Die haben immer eine Rivalität gehabt. Und die sind am Schluss in dem Montlhéry gefahren. Und das Montlhéry hatte eine Steilwandkurve gehabt. Ganz eine hohe Steilwandkurve. Und Steilwandkurve heisst, man kann schneller fahren, weil es rührt das Auto nicht weg. Und wenn man sich sehr getraut hat, sehr schnell zu fahren, ist man natürlich ganz weit oben dann gewesen und hat müssen aufpassen, dass man nicht über die Strecke geht, weil das wäre sicher ein Tod gewesen. Und dort hat also das Auto von der Eliska 212 Stundenkilometer erreicht. Wahnsinn. Darum, ich sage, die Motoren sind sehr schnell, sehr stark gewesen. Das Problem war, dass man das Auto drumherum so macht, dass es umgehen kann mit dieser Kraft. Eine Frage noch.
Ja, ich habe den Fall ich.
Ja, gerne.
Aus der Recherche.
Ja.
Es wäre doch jetzt toll, wenn da ein neuer Band entstehen würde. Nein, also... Es ist ja so alles verknüpft, ob es jetzt nur Volare ist, ob es der Caraccio ist. Oder das Kloster oben hat der Herr Rüsch gewohnt.
Jawohl.
Der hat auch Auto
gefahren. Der hat auch den Caracciola gekannt, oder? Der hat
seine Romane geschrieben.
Jawohl, genau. Also, genau. Caracciola fährt hier auch. Das Rennen 1928 in Nürburgring ist der Caracciola auch, genau. Ja, ich wollte ein Buch über Frauen schreiben. Ich habe nachher sehr viel über Rennsport gelernt, zusätzlich. Und was man muss sagen, das ist vor 1,5 Jahren fertig geworden, auch wenn es erst jetzt gerade in die Läden gekommen ist. So lange braucht es. Wenn man das Manuskript fertig hat, sucht man einen Verlag. Und dann sagt der Verlag, ah ja, wir nehmen es. Und dann hat man als Autor die Hoffnung, ah super, wenn kommt es in 2 Monaten, dann sagst du, nein. Also, zuerst kommt noch unser Frühlingsprogramm und dann haben wir noch das Herbstprogramm, das ist auch schon voll. Also es ist dann im nächsten Frühling. Und dann ist man also 1,5 Jahre sind wir getrennt gewesen. Also wir haben dann auch nicht mehr viel Kontakt gehabt, eigentlich, muss ich sagen. Und in dieser Zeit bin ich fremdgegangen, im Sinn von, ich habe einen neuen Roman angefangen. Genau, und das ist nicht eine Fortsetzung von dem, aber hat auch zu tun mit Rennen. Mich fasziniert das. Ich finde, Rennsport kann man als Metapher anschauen fürs Leben. Kurven kann man als Metapher anschauen. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Preisfrage für euch zum Mitmachen, weil ihr wisst wahrscheinlich mehr vom Rennsport, als ihr glaubt. In den 20er Jahren, auch später dann noch, haben die Rennwagen sind nicht so fahrende Litfasssäulen wie heute, wo alles Marlboro draufsteht oder was auch immer auf diesen Formel-1-Autos steht, sondern sie haben die Farbe vom Land, wo sie gebaut werden, vom Land, wo sie herkommen. Und das wisst ihr. Das werdet ihr herausfinden. Zum Beispiel Italien, die italienischen Rennwagen. Was ist die Farbe der italienischen Rennwagen?
Rot.
Genau. Und zwar nicht Ferrari. Ferrari ist viel später gekommen als Alfa Romeo. Rot ist Italien. England?
Grün.
Oh, da haben wir einen Experten. Ja, grün. Jawohl. Man kann nichts gewinnen. Das nächste Mal nichts sagen. Grün, British Racing Green. Das ist so eine extra Farbe, nur für die Rennwagen aus England. Was haben die französischen Autos für eine Farbe? Ich habe gesagt, ich kann nicht mitmachen. Blau, aber das haben ihr gewiss, blau. Und die Bugattis, obwohl sie einen italienischen Namen haben, sind französische Rennwagen. Und die sind alle blau gewesen. Bis auf einen. Dass das Buch gel ist, hat damit zu tun, dass der Liska ein bestimmtes Lieblingstier hat. Wobei, ich kann dem gar nicht Tier sagen. Ich sage ein Lieblingswesen. Sie hat Schmetterling, Sommervögel, geliebt. Übrigens zufälligerweise ein Symbol für Freiheit. Und ihr Lieblingssommervogel war der Schwalbenschwanz. Und der Schwalbenschwanz hat das helle, etwas wässrige Gel. Und sie hat. Früher ist man nicht einfach ein Auto kaufen in den Laden. Man ist zum Herrn Bugatti und hat sich vorgestellt. Und der hat entschieden, ob er einem ein Auto verkauft oder nicht. Und er hat den Eliska, er hat sie sehr gern gehabt, nicht nur einen Bugatti verkauft, sondern ihr den Wunsch, dass der Bugatti geil ist, erfüllt. Also sie ist mit einem geilen Bugatti ihre Rennen gefahren. Und darum ist das Buch eben auch geil. So, ist doch ein gutes Schlusswort.
Danke an die Gemeindebibliothek, die den Anlass organisiert hat. Danke an die Kulturschuppen. Und danke natürlich auch dir, Steven, dass du den Weg ins Bündnerland unter die Räder genommen hast. Ich hoffe, nicht so schnell wie gewisse Leute in diesem Roman.
Zibyl ist gefahren, wir sind relativ langsam unterwegs.
Sehr gut, jetzt kommen wir nicht in den Sinn. Wir lassen dich natürlich nicht mit leeren Händen gehen. Wir haben gedacht, passend zum Anlass.
Oh, sogar ein geiler. Ein geiler Rennwagen aus Schocke, wunderbar.
Wunderbar.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Herzlichen Dank.
Conny, danke vielmals, danke Ihnen. Und wir kommen immer wieder sehr gerne ins Bündnerland. Es ist einfach immer nett hier. Danke vielmals.
Tick, tack, tock.